Wir haben dieses Lied gesungen, noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Noch sind allerorten Boten aufgestellt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Das können wir singen, dieses Lied. Und wir können es bejahen, dieses Lied. Aber die Frage ist, ob wir auch das tun, was da steht. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle Menschen liebt und dass es einen Weg gibt aus der Verlorenheit heraus. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, damit alle Menschen gerettet werden könnten. Und es steht im Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und seit dem Sündenfall ist jeder Mensch, der geboren wird, verloren, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und es gibt nur einen einzigen Weg, wie dieser Mensch gerettet werden kann, durch das Blut Jesu Christi. Und uns hat diese Botschaft auch erreicht. Und jetzt haben wir diese wunderbare Aufgabe, diese herrliche Aufgabe, diese frohmachende, diese freimachende Botschaft hinauszutragen in diese Welt. Und ich kann wirklich bezeugen, früher war ich begeistert vom Fußball, habe ich ja gestern davon gesprochen. Und ab Pfingsten 1989 war ich begeistert. Nicht mehr vom Fußball, sondern von Jesus Christus. Das hat mich erfüllt und das hat mich verändert. Lukas Kapitel 24, Vers 46. Der Herr mit den Emmaus-Jüngern auf dem Weg. Und da steht im Vers 45 geschrieben, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Pfingsten. Genau. Wartet so lange, bis ich den Geist Gottes ausgieße. Dann werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Noch war es nicht so weit. Aber wenn das passiert, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet. Das ist eine Tatsache. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das Ziel Gottes war schon immer, dass alle Menschen dieser Erde dieses Evangelium hören sollten. Und er sagt hier zu seinen ersten Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Gute oder weniger gute. Aber sie werden die Kraft empfangen, um genau diese Botschaft weitergeben zu können. Zeugen, das ist ein Wort, das in der Apostelgeschichte sehr oft vorkommt, wo das Evangelium zum ersten Mal hinausgetragen wird in diese Welt. Dort waren Menschen, die haben bezeugt, den gekreuzigten Auferstandenen. Sie haben bezeugt, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat. Davon war Paulus erfüllt. Er konnte gar nicht anders, wie über den gekreuzigten und Auferstandenen zu sprechen. Und jedes Kind Gottes, jeder, der wiedergeboren ist, hat genau diese Aufgabe. Jedes Glaubensbaby kann bezeugen, wie er geboren wurde, wie er neu geboren wurde. Und kann bezeugen, dass das größte Wunder in seinem Leben geschehen ist, dass er aus der Finsternis zum Licht gelangt ist, dass er aus dem Tod zum Leben gelangt ist. Das kann jeder bezeugen. Ob er gut reden kann, weniger gut reden, ob er etwas stottert oder nicht stottert, das spielt doch alles überhaupt gar keine Rolle. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ich habe gestern schon kurz darüber berichtet, ich habe 8 Tage die Bibel gelesen. Ich habe nicht erst eine Bibelschule besucht und ich habe nicht erst 4, 5 Jahre die Bibel gelesen und habe mir Bibelverse auswendig gelernt, bevor ich zum ersten Mal Zeugnis geben konnte. Ich konnte vom ersten Tag an bezeugen. Und damals in dem Sportheim, wo viele saßen und da wurde geraucht und haben die Bier getrunken und auf einmal war es so still wie hier jetzt heute Morgen. Das Sportheim war still. Und alle hörten zu, was ich sagte. Nein, nicht was ich sagte, was er durch seinen Geist an mir gewirkt hat. Fertig. Und deshalb kam auch der Erste, der zum Glauben kam in diesem Dorf, war ein ehemaliger Schüler von mir, ein Fußballer von mir. Das heißt, das Zeugnis hat genügt, damit er anfing, die Bibel zu lesen. Und dort wurde er überführt von Sünde und Schuld. Können Kinder auch schon bezeugen? Also wir sind jedes Jahr im Campingurlaub gewesen und wir haben natürlich morgens und abends gesungen und irgendwann kommt ein Ehepaar. Was singen ihr hier für Lieder? Aber die Kinder waren es, was ihnen aufgefallen ist. Oder wenn meine Frau mit dem Kind, mit dem Einkaufswagen im Supermarkt war, dann saß unsere Tochter da vorne drin und sang Lieder von Jesus. Oder wir haben ein Pflegekind mal angenommen und er war 3 oder 4 Wochen bei uns. Und dann waren wir einkaufen und wir haben uns nur einen Kaffee geholt, nur einen Kaffee, aber er bekam eine Brezel. Und was hat der Kleine gemacht nach 4 Wochen? Wir haben nämlich angefangen, Kaffee trinken, waren so am Erzählen, Papa, beten. Nebendran, die gucken sich um, was er betet. Merken wir was? Dass schon Kinder Zeugnis geben können. Und wie ist es mit den alten Menschen? Im Altenheim, auf dem Krankenbett, wie ist es mit denen? Können die auch noch etwas bezeugen? Psalm 92, da steht geschrieben, Vers 14, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Noch im Alter sind sie so saftvoll und frisch, dass sie etwas verkündigen können. Was denn? Ja, dass der Herr gerecht ist. Dass ein Fels ist, auf dem mein Leben ruht und kein Unrecht ist in ihm. Bei uns in der Gemeinde war ein alter Bruder, der mit 95 Jahren gestorben ist. Und die letzten Jahre seines Lebens war er im betreuten Wohnen. Was hat er gemacht? Jeden Tag hat er etwas ausgestrahlt, das war einfach nur ansteckend. Der Bruder, der fehlt uns so sehr in der Gemeinde, der stand immer an der Tür und hat jeden freundlich begrüßt. Und so war er jetzt im Altenheim oder in dem betreuten Wohnen und meinte, wenn der Herr möchte, dass ich hier noch Zeugnis bin, dann soll er das gebrauchen, denn mein Leben gehört völlig und ganz ihm. Bis zum letzten Tag war er ein leuchtendes Zeugnis für den Herrn. Kinder, alte Menschen oder wenn wir in den mittleren Jahren sind, wir können alle etwas bezeugen, oder? Etwas Wunderbares bezeugen, wie der Herr ist. Und was er Großes in meinem Leben getan hat. Ja, wo denn? Wo können wir das bezeugen? Ja, überall. In Jerusalem, in Samaria, in Judäa und bis ans Ende der Welt. Vielleicht kommt ihr nie bis ans Ende der Welt, aber ihr lebt in einem Dorf oder in einer Stadt, oder? In einer Familie. Ihr geht manchmal einkaufen, ihr geht auf den Spielplatz, ihr fahrt mit dem Zug. Ist das nicht wunderbar? Da treffen wir überall Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Können wir denen etwas bezeugen? Ja, natürlich. Ich hatte die letzten Jahre, die letzten 6 Jahre meines Lebens ohne den Herrn, hatte ich so Angst vor dem Tod, dass ich keinen Geburtstag mehr gefeiert habe und keinen Silvester mehr. Und jetzt kann ich bezeugen, ich weiß ganz genau, wo ich hingehe, wenn ich diese Erde verlasse. Wo bist du, wenn du nicht mehr bist? Die Frage stelle ich oft Menschen. Wo bist du, wenn du nicht mehr bist? Ich weiß, wo ich bin, du auch. Das können wir doch bezeugen. Ne? Und das meine ich jetzt, wir sollten mal drüber nachdenken, Wo können wir denn bezeugen und wie können wir denn bezeugen? Schau mal, früher hatte ich keinen Frieden. Jetzt habe ich Frieden. Und das sieht man in den Lebensumständen, in die der Herr mich hineinstellt und dich hineinstellt. Genau dann können die Menschen, die uns kennen, etwas merken. Wie reagiert er denn in der schwierigen Situation? Und das meine ich, wir brauchen nicht nur, wir müssen nicht nur durch Worte bezeugen, wir müssen nicht nur durch Bibelverse bezeugen, wir bezeugen vor allen Dingen durch die Art und Weise, wie wir leben auf dieser Erde, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Ein Bruder hat es mal so formuliert: Rede erst, wenn du gefragt wirst. Aber lebe so, dass du gefragt wirst. Denkt mal über diesen Satz nach. Wir brauchen nicht mit dem Reden anfangen. Die Menschen sollten anfangen, uns zu fragen, warum bist du so? Was hast du, was ich nicht habe? Was ich nicht hatte, 36 Jahre, war Liebe. Deshalb, ich habe Menschen gehasst, nicht geliebt. Ich habe manche Menschen gehasst. Und irgendwann, eine Frau, da bin ich jeden Tag vorbeigelaufen, jeden Tag, wenn ich in die Schule bin, laufe ich an dieser Frau vorbei und die habe ich völlig abgelehnt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber eines Tages fragt sie mich: Herr Kaiber, darf ich Sie mal was fragen? Ja, gerne. Warum sind Sie plötzlich anders zu mir? Und dann konnte ich was bezeugen, ne? Und das meine ich jetzt damit. Im Alltag können wir etwas bezeugen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen. Und deshalb sind wir fähig, auch Menschen, die manchmal so widerwärtig sind, lieben zu können. Was können wir denn bezeugen? Hat die wichtigste Person, die jemals auf dieser Erde gelebt hat. Apostelgeschichte 4. Wie war das bei den ersten Jüngern? Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So bezeugen die ersten Jünger. Es gibt niemand anders. Das können wir bezeugen. Was können wir noch bezeugen? Wir haben die herrlichste Botschaft, die es überhaupt nur geben kann, oder? Denn so hat Gott die Welt geliebt. Kennen wir alle den Vers, ne? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Warum? Warum gab er ihn? Wissen wir genau, ne? Ist das nicht die herrlichste Botschaft? Gott liebt den Sünder. Ist das nicht eine herrliche Botschaft, eine einzigartige Botschaft? Und diese Botschaft kann die Menschen, nein, die hat erstmal uns, dich und mich, frei gemacht. Frei gemacht von der Sklaverei des Satans, frei von der Macht der Sünde, frei von den Begierden des Fleisches und was man alles nennen mag. Freimachende Botschaft. Wo in dieser Welt gibt es so eine Botschaft? Ist uns das noch bewusst? Und wie lange können wir diese Botschaft verkündigen? Wie lange? Bis er wiederkommt. Wir lesen mal Matthäus 24, die Endzeitrede. Es ist immer die Frage, wenn man sich mit Endzeitrede beschäftigt, wohin ist unser Blick gerichtet? Mit was beschäftigen wir uns, wenn es um die Endzeit geht? Und hier steht: Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Wir tragen mit dazu bei, wie schnell das Ende kommt, oder? Wenn der Letzte sich bekehrt, ist die Entrückung. Das bedeutet, wir haben Zeit bis zur Wiederkunft. Wisst ihr, ich denke in der letzten Zeit, letzten Jahre, etwas verstärkt wieder darüber nach, wie hatten das damals alles angefangen. Und ich habe wieder neu gestaunt, ich habe mich mit denen von früher, vor kurzem mal wieder getroffen und wir haben darüber nachgedacht, wie war denn das damals am Anfang? Einige kamen zum Glauben in einem Dorf von 2.500 Einwohnern, 95% Katholiken. Und in dem Moment, wo wir zum Glauben kamen, da gab es nichts mehr anderes. Wir mussten mit jedem in dem Dorf sprechen. Egal, ob der eine mit dem Bus zur Arbeit gefahren ist oder ob er irgendwo mit ihm unterwegs war. Es ging immer um die Botschaft, weißt du eigentlich, dass du von Neuem geboren werden musst? Katholiken brauchen diese Botschaft, von Neuem geboren, Johannes 3. Jeder wurde mit dieser Frage konfrontiert, egal wo das war. Und wie ist es heute? Und da muss man manchmal zur Beschämung sagen, irgendwie fehlt dieses brennende Verlangen, diese herrliche Botschaft hinauszutragen, du musst von Neuem geboren werden. Schauen wir mal, diese ersten Fischer, die der Herr beruft, die sind angeln gegangen, fischen gegangen. Und dann beruft der Herr sie. Wir lesen mal Matthäus 4, Vers 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Und achtet mal bitte, wenn er das Neue Testament liest, die Evangelien, wie oft geschrieben steht, er sah. Er sah zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas, sie warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischer machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Die haben Fische gefangen zum Tod, ne? Ja, die Fische sollten noch gegessen werden. Aber jetzt sollten sie die Netze auswerfen und Tote zum Leben fangen. Stimmt's? Das war ihre Aufgabe jetzt. Sie sollten jetzt ihre Netze auswerfen, um tote Menschen aus dem Sumpf der Sünde rausziehen. Die hatten keine Theologie studiert, aber sie hatten den Herrn gesehen, den Herrn erlebt, und sie folgten ihm nach. Und wer ihm nachfolgt, der ist automatisch ein Zeuge Jesu. Er geht nämlich einen ganz anderen Weg wie der Rest dieser Menschen. Und jetzt muss man sich das wirklich noch einmal vor Augen führen. Aus der Gnade, durch die Gnade hat er uns errettet. Aber nicht nur errettet, um in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Natürlich ist das das Endziel. Aber er hat uns errettet, damit wir ab diesem Moment seine Zeugen sind. Dass wir von ihm sprechen. Dass wir erfüllt, so erfüllt sind von ihm, dass sich unser Leben grundlegend ändert. Und er hat uns die Kraft aus der Höhe gegeben, um all das bezeugen und leben zu können. Und wie oft, Geschwister, wie oft, sind wir so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass wir das immer wieder aus den Augen verlieren. Auch die Gemeindearbeit, die so wichtig ist, kann uns daran hindern, diesen Auftrag auszuführen. Und ich weiß noch, die ersten vielen Jahre, das ging nur darum, das Evangelium hinauszutragen. Aber dann war die Gemeindearbeit plötzlich so wichtig geworden. Und dann bekam ich einen Anruf von einer Gemeinde, ich sollte mal darüber sprechen. Ihr habt ja das so wunderbar erlebt, wie man Zeugnis geben kann von Jesus Christus. Und wo der mir diese Frage oder diese sagt, ich soll das tun bei Ihnen, da bin ich richtig erschrocken. Ich habe gedacht, wann habe ich zum letzten Mal das Evangelium weitergegeben? Es hat mich beschämt. Wir sollten trotz unserer Arbeit in der Gemeinde nie vergessen, dass wir Zeugen Jesu sind. Mit welcher Herzenseinstellung gehe ich Tag für Tag in den Alltag? Wie gehe ich in den Alltag? Natürlich lesen wir die Bibel und beten, aber beten wir auch, Herr, schenk mir doch heute mal die Gelegenheit wieder, deinen Namen zu bezeugen. Öffne du irgendeinem das Herz, das er mich anspricht. Öffne du einem Ungläubigen das Herz, das er mich anspricht. Die andere Frage, sehen wir die Todeskandidaten, die auf dem Weg in die Hölle sind? Sehen wir die? Wie ist es, wenn ich in den Supermarkt gehe? Nicht nur die Ehefrauen, manchmal gehen ja auch die Ehemänner einkaufen. Was sehen wir da? Den Einkaufszettel? Oder die lange Warteschlange an der Kasse? Das dauert ja heute wieder so lange. Oder sehen wir die verlorenen Sünder. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn Eltern einkaufen gehen, vielleicht ein, zwei Kinder dabei, wie genervt die manchmal sind? Und ich bin auch genervt, weil die genervt sind. Was machen wir dann? Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, zu der Mutter zu sagen, es ist ja gar nicht leicht, heute Kinder zu haben, Kinder zu erziehen. Ich kenne das Problem auch. Und es ist manchmal, da steht man vor absoluten Rätseln. Aber ich bin so froh, ich kenne ein Buch, da bekomme ich so gute Hilfen für die Kindererziehung. Viele werden da gar nicht drauf reagieren. Aber vielleicht die eine oder andere, was ist denn das für ein Buch, oder? Und das wäre doch ein guter Einstieg. Oder ich saß mal vor vielen Jahren im Zug, da saß mir eine junge Dame gegenüber, die hat ein Buch in der Hand gehabt von Sigmund Freud, Tiefenpsychologie, ne? Ist doch eine wunderbare Gelegenheit. Nur die hat die ganze Zeit gelesen. Herr, jetzt lass sie doch endlich mal das Buch weglegen. Studieren Sie Psychologie? Ja, ja, ist interessant. Ja, sehr. Und so kam man ins Gespräch. Da sage ich, ja, warum ist das Buch denn so interessant? Ja, der zeigt ganz genau auf, wo die Probleme des Menschen herkommen. Ja, das ist wirklich gut. Aber gibt er auch die Antwort, wie die Probleme gelöst werden? Und dann guckt sie mich an und sagt, eigentlich nicht. Dann sage ich, wissen Sie, ich lese ein Buch, da wird gezeigt, wo die Probleme herkommen, wie die Probleme gelöst werden. Was ist denn das für ein Buch? Und dann waren wir beim Thema, oder? Merken wir, wir hätten schon Gelegenheiten, Zeugnis zu geben vom Herrn, von seinem Wort. Nur, ich muss offen sein dafür, ich muss das sehen. Ich muss sehen, da gibt es Menschen, die brauchen Hilfe. Wenn wir am Spielplatz gehen, sind ja viele Leute auf dem Spielplatz im Sommer, ne? Haben wir da auch die Möglichkeit zu sprechen? Ich bin niemand, der nach einem System vorgeht oder irgendwie ein Raster mir macht. Aber es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Wenn man dort auf dem Spielplatz ist, gibt es irgendeine Situation. Herr, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Gib mir irgendwie die Gelegenheit, mit dem oder jenem ins Gespräch zu kommen. Wie sind denn die Menschen heute in Deutschland? Sind alle sehr zufrieden und sehr freundlich und sehr dankbar für alles, gell? Gibt es auch ein paar wenige, die manchmal murren? Das Wetter ist also so heiß jetzt wieder, ne? Also gestern Abend habe ich es kaum ausgehalten, ich habe so geschwitzt. Kennt ihr die? So, und jetzt, wie reagieren wir darauf? An der Arbeitsstelle, in der Familie, egal wo. Man murrt, man ist unzufrieden, man ist undankbar und es wird alles so teuer und der Spritpreis und all. Kennt ihr das? So, und jetzt? Wir sollen doch dankbar sein für alles, ne? Äußern wir das denjenigen gegenüber, ich bin so dankbar, dass ich jemand kenne, der lässt es regnen und lässt die Sonne scheinen. Ein einfaches Beispiel. Ich bin so dankbar, dass ich so reich beschenkt bin. Den Satz sage ich manchmal. Ich bin so dankbar, dass ich so reich, mit was bist du denn reich beschenkt? Und jetzt könnte ich reden, ne? Über das, was der Herr Großes in meinem Leben getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sehen wir das? Dass wir durch unsere Dankbarkeit, durch unsere Freude ein Zeugnis hinterlassen, das so viele Menschen gar nicht mehr kennen. Ich wundere mich manchmal, wenn ich so Themen mache, wie reich wir in Christus sind, da sitzen alle da und denke, haben die eigentlich verstanden, was das Wort Gottes sagt? Da freut sich gar niemand. Werden wir daran erkannt, dass wir zufriedene Menschen sind, die voller Freude sind? Wir Christen sind die reichsten Menschen dieser ganzen Erde. Wir haben einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Wir kennen eine vollkommene Freude. Merkt man das in unserem Leben? Matthäus Kapitel 9. Und Jesus, Vers 35, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet waren und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Er war innerlich bewegt, als er die umherirrenden Schafe sah. Und wir sind manchmal innerlich bewegt darüber, dass es uns nicht gut geht. Wir sind innerlich bewegt, weil wir uns vielleicht nicht mehr so viel kaufen können wie früher. Aber sind wir auch innerlich bewegt, weil wir die Menschen sehen, die umherirren ohne Jesus Christus? Wenn wir sehen, dass sie auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind. Und das muss ich sagen, in die ersten Jahre war das genau unsere Blickrichtung. Und ich bin so froh, dass ich das miterlebt habe, dass es ein Herz voll war davon, wir sind beauftragt, ihn zu bezeugen, diese frohe und freimachende Botschaft zu verkündigen. Und dann sagt der Herr, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Die Ernte war schon immer riesengroß, aber es sind zu wenige, die da mitarbeiten. Er hat geweint über Jerusalem. Und die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden enden. Können wir noch weinen über die Verlorenheit dieser Menschen, die orientierungslos durch das Leben gehen? Und wie geht es uns, wenn wir Menschen kennenlernen oder Menschen kennen, die vielleicht neben uns wohnen, die ein absolut schreckliches Leben führen, die jede Sünde ausleben bis zum Letzten? Was dann? Die im Alkohol versinken, die vielleicht fremd gehen oder was es auch sein mag. Was sehen wir dann? Am besten weiten Abstand halten, gell? Oder beten wir für sie? Herr, schenkt mir irgendeine Gelegenheit, mit diesen Menschen zu sprechen. Jesus ging zu den Zöllnern, zu dem Abschaum der Gesellschaft. Und wir halten manchmal zu viel Abstand. Sind wir bereit, zu solchen Menschen zu gehen, die ein lasterhaftes Leben führen? Sehen wir in ihnen Aussätzige, die todkrank sind? Es beginnt damit, dass wir anfangen, für sie zu beten, sie im Herzen zu tragen. Schaut mal, wir haben viele verschiedene Lebenssituationen. Wenn jemand auf die Arbeit geht, oder wenn er irgendwo in einer Gruppe ist, wenn irgendwo eine Weihnachtsfeier gehalten wird oder was es auch sein mag, da wird oft, nicht selten, negativ geredet, böse geredet über andere Menschen, über unsere Politiker oder was es auch sein mag. Wie reagieren wir dann? Und ich sage nicht, dass man da immer was sagen muss, aber allein wenn ich da nicht mitmache, wenn ich da mich vielleicht distanziere, werden natürlich einige lachen über mich und mich verspotten. Aber der eine oder andere denkt darüber nach, warum ist er so? Warum lebt er eigentlich so? Warum spricht er so? Warum redet er anders wie wir? Die anderen merken doch, dass ich anders rede. Meine Frau, ihre Schwester, die verheiratet ist mit Kindern, die kam jahrelang nicht mehr zu uns. Dann hatte man meine Frau gefragt, warum kommst du nicht mehr zu uns? Ja, wegen eurem Glauben. Ja, wir sprechen doch gar nicht mehr mit dir. Du hast uns bezeugt, du willst das nicht mehr hören. Wenn man in euer Haus kommt, wird man schon automatisch beeinflusst vom Glauben. Das ist merkwürdig, ja? Die merken doch etwas. Aber das ist das Wichtige, dass sie das merken, dass wir anders reden, anders handeln, anders sind. Und dann stehen sie vor einer Verantwortung. Sie müssen sich entscheiden. Und ich kann ja die Entscheidung nicht beeinflussen. Aber wenn ich nicht anders lebe, nicht anders rede, dann werden die nicht vor einer Verantwortung gestellt. Und was uns, mir auch immer wieder verloren geht, ist diese Einstellung, die der Apostel Paulus hatte. Römer 9, Vers 1. Und da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, wie ist unser Herzensanliegen? Der Herr hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Hier ist ein Paulus, der sagt, Vers 9 im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Schon eine bewegende Stelle. Ich habe große Traurigkeiten und unablässigen Schmerz über die Verlorenheit dieser anderen Menschen. Und dazu braucht man geistig sehende Augen. Die Menschen sind verloren ohne Christus. Und es gibt Milliarden von Menschen, die verloren sind, die in Sünden leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wir sind Zeugen. Zeugen des gekreuzigten Auferstandenen. Schauen wir, der Herr Jesus Christus, der musste, so steht es da, er musste durch Samaria reisen. Und er musste an diesem Brunnen sitzen. Ja, warum? Weil er wusste, die Frau kommt, die nicht satt geworden ist mit den Männern, die sie hatte. Und er musste an die... Und du und ich? Haben wir uns schon überlegt, wir müssten eigentlich auch an einem Brunnen sitzen. Oder auf einer Parkbank. Warum sage ich das? Eines Tages saß ein katholischer Pfarrer in Straßburg auf einer Parkbank und war ganz verzweifelt. Weil das erste Mal in seinem Leben die Bibel durchgelesen hat und kam irgendwie durcheinander. Das, was ich bis jetzt geglaubt habe, was ich lese, da stimmt was nicht, da passt was nicht. Und dann kam ein Mann vorbei, der sieht diesen Mann. Der war nicht in der Kleidung vom Priester, sondern zivil gekleidet. Und der Mann setzt sich zu ihm auf die Parkbank. Und irgendwann sagt er, warum sehen Sie so traurig aus? Und so kamen sie ins Gespräch. Und so kam dieser Louis Vogel zum Glauben. Sitzen wir auch an der Parkbank? Setzen wir uns manchmal auf eine Parkbank, machen die Augen auf. Warum sieht er so traurig aus? Ist das eine Möglichkeit? Man sitzt im Zug, man sieht jemand, der traurig aussieht. Sprechen wir ihn dann an? Zeuge Jesu. Wir sind das Licht der Welt. Ne? Die Menschen dieser Welt haben kein Licht. Wir haben das Licht, wir sind das Licht. Matthäus 5, wir lesen einmal. Matthäus Kapitel 5. Diese ganz bekannten Verse, die wir alle sehr gut kennen. Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wir sind das Salz der Erde. Salz braucht man zum Würzen, ne? Das Fleisch länger hält, wenn man in heißen Gegenden ist, das gibt eine gewisse Würze. Und wir sollten auch so leben, dass die anderen Durst danach bekommen, der hat etwas, was ich nicht habe. Und jetzt sehen wir nochmal das ganz einfache Beispiel. Die Welt geht ja drunter und drüber. Ich bin gerade mit einem im Gespräch, der hat auch seine Frau vor kurzem verloren, ungläubiger Mann, ein Lebemann, der viel Geld hat und so weiter. Und irgendwann habe ich ihn gesehen, ich habe ihn schon öfters mal getroffen und habe ihn gefragt, warum er so traurig aussieht. Weil er immer fröhlich war. Meine Frau ist gestorben. Und jetzt? Und jetzt konnte ich mit ihm darüber reden. Ich habe auch meine Frau verloren. Aber er tut sich noch ganz schwer, damit umzugehen. Aber er sieht die Not in dieser Welt. Und jetzt hat er gerade vor 2, 3 Tagen zu mir gesagt, wieso machen Sie sich eigentlich keine Sorgen mit den Kriegen, mit den Katastrophen? Auf einmal unterbricht er sich selber, Sie haben ja einen festen Halt. Richtig? Der merkt den Unterschied. Ich kann diesen Mann nicht bekehren. Aber er hat etwas begriffen. Ich habe etwas, was er nicht hat. Das hat er jetzt schon verstanden. Wie das weitergeht, ich weiß es nicht. Aber genau das meine ich, das ist der absolute Alltag. Die Welt wird immer chaotischer. Über was reden wir jetzt? Oh, die Politiker, also das ist ja unmöglich, was sie tun, oder? Reden wir da auch mit? Kann ich die Politiker verändern? Kann ich die Weltpolitik verändern? Aber ich bin berufen. Genau in diese Zeit hat mich der Herr hineingestellt, hier in dieser Welt, die immer finsterer wird, ein helles Licht zu sein. Ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht ist auf dem Berg, das kann niemals verborgen sein. Und jetzt geht es darum, einfach normal zu sein. Normal? Die Welt ist nicht mehr normal. Aber wir Christen sind die Einzigen, die noch normal sind, die normal denken, egal wie chaotisch das in dieser Welt wird. Wir sind geprägt von diesem Wort Gottes und jetzt ist es der Geist Gottes, der durch uns wirkt. Nicht wir sind die Entscheidenden. Epheser 5, Vers 8. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Licht in dem Herrn. Und jetzt die Aufforderung, wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, wir distanzieren uns von allem Unreinen, von allem Finsteren, von allem Bösen und dadurch sind wir Licht. Und die Menschen, ob sie es wollen oder nicht, die merken das, die sehen das. Viele lehnen das ab und lachen und spotten, aber der eine oder andere fragt dann, warum? Genau das ist der Moment. Rede erst, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Denn unser Lebenswandel ist entscheidender wie die Worte, die wir sprechen. Das ist immer die Frage. Ich weiß ganz genau, dass ein Sünder nur gerettet wird durch die Kraft des Evangeliums. Durch das Evangelium wird er gerettet. Aber die Frage ist, wie kommt es dazu, dass er das Evangelium liest? Schaut mal, der Paulus, der kam nach Thessalonich. Und diese Thessaloniker waren Götzendiener. Das waren Menschen, die hatten für jeden Lebensbereich irgendeinen Götzen. Und dann bekehren diese Menschen zu dem lebendigen Gott. Und dann schreibt Paulus ihnen später einen Brief und schreibt einen Satz, den hat mein Schwiegersohn, bevor er auf die Philippinen ist, als Missionar an dem Tag zitiert. Das liegt schon, weiß nicht, 25 Jahre zurück. Das habe ich aber nie mehr vergessen. Der Vers heißt 1. Thessaloniker 2, Vers 10. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Dieser Paulus und der Silas, sie waren ganz kurze Zeit dort in Thessalonich. Manche sagen ein paar Wochen, manche vielleicht zwei Monate. Also auf jeden Fall ganz kurz waren sie dort. Aber er schreibt in diesem Brief, ihr Thessaloniker, ihr, die euch bekehrt habt, ihr könnt es bezeugen. Aber auch der lebendige Gott kann es bezeugen. Was denn? Wie wir gelebt haben unter euch. Nicht nur eine Botschaft verkündigt, wie wir gelebt haben. Wisst ihr, wenn man in einer Gemeinde ist, wenn man dort mitverantwortlich ist und dann hören die Geschwister immer die Predigten am Sonntagmorgen und das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt so einen Bruder mal 14 Tage mitnehme nach Kasachstan. Dann erlebt er nämlich, wie es ist, wenn ich ganz müde bin und wenn ich gerade vielleicht durch ein schwieriges Gespräch belastet bin, wie reagiert er denn jetzt? Lebt er das auch, was er verkündigt? Oder wenn man mal 1500 Kilometer mit 6 Brüdern in einer Fahrerkabine vorne drin ist, wo eigentlich nur 2 sitzen könnten, und plötzlich sind es 6 drin. Und es geht dann 3 Tage lang. Die Katastrophe war, wenn man mal in den Wald musste, in die frische Luft und dann wieder reinkam in die Kabine. Eine Woche nicht geduscht. So, und jetzt? Und jetzt wollen wir mal 4 Wochen zusammen eine Gemeindefreizeit machen? 14 Tage miteinander auf engem Raum? Und darum geht's. Hier sagt ein Paulus, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht, untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Wie wir gewesen sind. Mein Schwiegersohn sagte damals, bevor ich diesen Menschen dort auf den Philippinen das Evangelium weitergebe, wir brauchen vielleicht 3, 4 Jahre, um die Sprache zu lernen. dann werden die vergleichen, was ich jetzt verkündige, was sie 4 Jahre in meinem Leben, in meiner Familie gesehen haben. Darum geht's. Mit wem esst ihr am Sonntagmittag? Mit wem verbringt ihr eure Freizeit? Laden wir noch Ungläubige ein zum Mittagessen? Dann sehen sie nämlich etwas Einzigartiges. Ein Ehepaar, eine Familie, die ganz anders ist, wie das, was sie aus ihrer Ehe kennen. Meine letzte Schwiegertochter, die kommt aus geschiedenen Verhältnissen, die hat noch nie irgendetwas vorher von Gott gehört. Und mein Sohn hat sie mitgebracht, der eine Sohn ist nicht gläubig, hat sie mitgebracht und dann hat sie das Familienleben meiner Tochter nebendran, wir gemeinsam erlebt. Und dann sagt sie irgendwann, sowas habe ich meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Die kommt jetzt seit 2 Jahren in den evangelistischen Hauskreis, hat sich noch nicht bekehrt, aber ist nahe dran. Hat lange gedauert, aber sie hat etwas gesehen, was sie völlig beeindruckt hat. Und damit will ich mich oder uns überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen, aber wir müssen begreifen, das ist Glaubensleben. Es bedeutet, ein Zeuge Jesu zu sein. Menschen, die das Evangelium noch nie gelesen haben, haben etwas gesehen, was sie beeindruckt. Darum geht's. Dann können sie Fragen stellen. Nehmen wir noch ein Beispiel. Wenn man irgendwo ist, an der Arbeitsstelle oder die Schüler in der Schule oder egal, wo das sein mag, dann wird über die Fußballer zum Beispiel geredet, ist ja mein Thema, ne? Die verdienen ja so viel Geld. Und die Politiker, was tun die eigentlich für ihr Geld, oder? Und die werden immer reicher. Und wenn ich diese Gespräche höre, ist das ein ganz guter Einstieg, oder? Also ich kann euch eins sagen, die nehmen keinen Cent mit in die Ewigkeit. So nackt, wie sie geboren sind, so nackt werden sie wieder gehen. Ist das nicht eine Möglichkeit? Wie kommst denn du auf so Gedanken? Genau, wie komme ich eigentlich auf so Gedanken? Wisst ihr eigentlich, der Henry Ford, der hat mal gesagt, wer nur Geld hat, ist der ärmste Mensch dieser Welt. Aber wir sind die Reichsten. Wir haben einen Reichtum, den wir weitergeben können an andere. Und darum geht es im Grunde, den Menschen immer wieder einen Anstoß zu geben. Oder ich sage manchmal, auch der Fußballer der Sänger. Und da sage ich, die zwei, die werden mal ihre Knie vor Gott beugen müssen. Manche lachen, manche gehen und manche fragen. Und es geht darum, manche fragen. Genau um die geht's. Also diese Gelegenheiten, die Gespräche, die geführt werden, egal über was, egal über welches Thema. Zack. Da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein. Ich war 94 in Sibirien. Da kam ich von Sibirien zurück. Was war 94? Ja, die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich habe natürlich in Sibirien nichts mitbekommen. Aber jetzt steige ich in Hannover in den Zug im ICE und da saß ich so am Tisch und habe einen Kaffee getrunken. Da saßen 3 Männer und dann sage ich irgendwann, Sie könnten Sie mir mal sagen, wer Weltmeister geworden ist. Der Blick war irgendwie merkwürdig. Wo waren Sie denn? Da sage ich, ja, ich war in Sibirien. 94, Stuttgart in Hannover eingestiegen. Kurz vor Stuttgart, nach 4 Stunden, sage ich Sie, aber es wird mich doch mal interessieren, wer Weltmeister geworden ist. Wir sprachen 4 Stunden über das Evangelium. Der hat mir geholfen, den Koffer rauszutragen. Beeindruckend, oder? Nur weil ich eine Frage über den Fußball gestellt habe. Merken wir, wie wir Zeugen Jesu sein können? Und so gibt es unzählige Beispiele, wenn wir mit offenen Augen in die Welt gehen und sehen, da gibt es Menschen, die haben noch keinen Frieden mit Gott. Was lernen wir daraus? Philipper 2. Natürlich leben wir in einer antichristlichen Welt, in einer gottlosen Welt, wo die Unmoral immer mehr überhand nimmt, wo die Unzufriedenheit überhand nimmt. Und hier sagt der Paulus im Philipperbrief, Tut alles ohne Murren und Bedenken. Tut alles ohne Murren. Das ist gar nicht so einfach heute, ne? Ohne zu murren, ohne Zweifel, ohne böse Gedanken, damit ihr unsträflichen lauter seid, untadelige Kinder Gottes. Natürlich, wer von uns ist immer ein untadeliges Kind Gottes? Da könnte man manchmal auch ins Zweifeln kommen, warum ist das eigentlich so? Warum versage ich da manchmal? Warum habe ich jetzt das versäumt? Aber wie wunderbar, dass wir immer wieder zum Herrn kommen dürfen. Und er hat uns dazu bestimmt, inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ihr leuchtet. Euer Leben leuchtet in diese verlorene Welt hinein, indem ihr, wie? Indem ihr das Wort des Lebens, Jesus Christus, darbietet. Dadurch, dass ihr das weiterlebt, was Christus begonnen hat, hier zu leben. Und dazu müssen wir uns natürlich immer wieder neu füllen lassen vom Wort Gottes. Immer wieder in die Gemeinschaft treten mit ihm, immer wieder in der Vergebung leben, gar keine Frage. Aber wir sollten begreifen, wir sind das Licht der Welt. Wir sind seine Zeugen. Wir müssen uns nicht erst anstrengen und bemühen und was auch immer. Wir sollten uns distanzieren von allem Bösen, natürlich. Und uns am Wort Gottes satt essen und das Verlangen haben, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber wir sind seine Zeugen. Wir sind die, die ihn darstellen auf dieser Erde. Und schaut mal, wie oft geschieht es in meinem Leben, unserem Leben, dass gerade wenn die schweren Zeiten da sind, das heißt, wenn wir unten durchgehen, egal warum und egal warum, weshalb, Gott führt uns manchmal zu bitterem Wasser. Das ist er. Er führt uns manchmal schwere Wege, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und deshalb habe ich auch diese Stelle gestern gelesen mit Psalm 84. Auch in dieser Zeit können wir eine Quelle für andere sein. Weil wir die sind, die lassen uns trösten. Wir werfen alle unsere Sorgen auf ihn. Wir machen aus allem ein Gebetsanliegen. Und wir kommen mit Danksagung vor ihn. Und schaut mal, wenn wir durch schwere Zeiten gehen und uns trösten lassen von ihm, dann steht hier im Philipperbrief, dass dann der Friede Gottes unsere Herzen erfüllt, ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Konkretes Beispiel. Wir hatten einen Ältesten, der mit 36 Jahren Krebs bekam. Unheilbar Krebs. 2 Jahre maximal. Wie dieser Bruder darin gelebt hat, das ist für mich bis heute ein einzigartiges Vorbild. Er und seine Frau haben gebetet, Herr, es ist dein Wille und dein Wille geschehe. Und die haben in einem Frieden gelebt, der allen Verstand übersteigt. Überall, wo der hingekommen ist, ins Krankenhaus, egal wo er in irgendwelchen Therapien war, der hat immer und überall davon gesprochen, wie herrlich der Herr Jesus Christus ist, hat ihn groß gemacht. Und das war der zweite Anstoß, den meine Schwiegertochter bekam. Sie hat gesagt, wie kann ein Mensch mit 36 Jahren so leben, dass, wenn er genau weiß, er wird jetzt bald sterben. Das hat dazu beigetragen, dass sie fragend wurde über das Evangelium. Und nicht nur sie, viele andere auch. Bei dieser Beerdigung waren Moslems dabei, die im Krankenhaus ihn erlebt hatten, wie er da drin gelebt hat. Ist das nicht einzigartig? Auch in den schwersten Stunden unseres Lebens können wir ein Zeugnis für ihn sein. Die Umstände sind kein Hindernis. Die schwierigen Umstände sind kein Hindernis, dass wir ihn bezeugen können. Und wenn wir heimgehen, mit 36, der er mit 38, er kann davon sprechen, ich gehe in die ewige Herrlichkeit. Die ungläubigen Menschen dieser Welt haben keinen Trost, keine Hilfe, wenn es auf den Tod zugeht. Die wissen gar nicht, wohin sie gehen. Manche sagen 1,80 tief und dann alles vorbei. Wir kennen unsere Heimat. Und wie einzigartig ist, wenn wir mit Gewissheit darüber sprechen können. Schaut mal, als meine Frau starb, konnte ich sagen, sie ist heimgegangen. Heimgegangen. Und ich werde sie eines Tages wiedersehen. Ein Ungläubiger kennt so eine Botschaft überhaupt nicht. Ob er das annimmt oder nicht, ist ja nicht meine Verantwortung. Aber wenn ich ein Murrender bin, ein Unzufriedener, Gott anklage deswegen, dann bin ich auch ein Zeugnis. Aber ein schlechtes Zeugnis. Kolosser 4. Ich sage nicht, gar nicht, dass es immer leicht ist. Und die Ungläubigen dürfen sehen, dass ich auch weine, manchmal vor Traurigkeit, weil ich betroffen bin über manches, was ich nicht verstehe. Aber glaube ich wirklich und lebe ich das aus, dass ich diesem liebenden, gnädigen, barmherzigen, treuen, geduldigen, langmütigen Gott von ganzem Herzen vertraue. Hier steht im Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wisst ihr, das ist so ein Spannungsfeld, wie spreche ich eigentlich mit dem Ungläubigen als letzter Gedanke? Euer Wort sei mit Gnade und Salz gewürzt. Natürlich sprechen wir über die Liebe Gottes. Aber ist es nicht manchmal auch wichtig, ihm deutlich vor Augen zu führen, wenn du jetzt stirbst, bist du in der ewigen Verdammnis. Egal, wie man das formuliert. Dazu ein letztes Beispiel von einem Original im Reich Gottes, der auch jedem und allen, egal wo er ist, das Evangelium weitergibt. Da waren wir auf der Straße unterwegs und dann hat er einem Mann das Evangelium weitergegeben und sagte er, ich brauche keinen Gott, ich bin gut. Ich habe noch nie jemand was Böses getan, ich habe noch nie gestohlen und niemand umgebracht. Und das sagt er ganz trocken und ganz klar. Also ich kann Ihnen eins versprechen, Sie werden mal den besten Platz in der Hölle bekommen. Mit Salz gewürzt, oder? Das kann nicht jeder. Ne? Aber der Gedanke kommt mir auch noch. Als damals in Thalheim alles begann, da gab es einen Evangelisten, der war sehr originell. Der hat sich mit 6 Katholiken zusammengesetzt, ganz treue Katholiken, und er hat sich vorgestellt, hat sich gefreut, dass er, die wollten das Evangelium von ihm hören. Und dann sagt er zu ihnen, der erste Satz. Ihr seid zwar alle gute Katholiken, aber ihr bratet alle in der Pfanne des Teufels. Kann man so evangelisieren? Die eine Frau, die ging heim, die war wütend. Aber auf dem Weg nach Hause kam irgendwann der Gedanke, aber recht hat er ja. Ich bin gar nicht von neuem geboren, darüber sprach er dann anschließend. Und dann gehen sie heim zu ihrem Mann und sagt, du, heute Abend war jemand da, der hat gesagt, wir sind zwar gute Katholiken, aber wir sind nicht wiedergeboren, deshalb sind wir auf dem Weg in die Verdammnis. Und die bekehren sich beide. Kann man sich da sowas vorstellen? Hättest du den Mut, zu jemandem zu sagen, du bratest in der Pfanne des Teufels? Also ich nicht. Aber Gott hat ihn gebraucht, und das meine ich jetzt damit. Wir sind völlig unterschiedlich, aber eins ist eindeutig. Er will dich und mich als Zeuge verwenden. Auf irgendeine Weise, dadurch, dass wir sprechen, dadurch, dass wir etwas vorleben, dadurch, dass wir etwas nicht tun. Und wie lange können wir das tun? Bis der Herr mich holt. Und jetzt soll er uns bei der Arbeit finden. Was tun wir, wenn wir am Dienstag wieder nach Hause kommen? Wird sich etwas ändern? Ändert sich dann etwas? Ändert sich bei mir etwas? Wisst ihr, an was ich jetzt denke? Wenn ich nachher in den Zug steige, dann würde ich gerne eine Runde schlafen. Oder ich bete, Herr, gib mir die Gelegenheit. Und manchmal überlege ich, ob ich das beten soll. Weil ich weiß, dass Gott Gebet erhört. Merkt ihr das Spannungsfeld? Kennen wir alle, ne? Also, lasst uns dafür beten, dass der Herr uns die Gelegenheit gibt, ihn zu bezeugen. Neben all den anderen Aufgaben, die wir auch haben. Wir haben eine Gemeindearbeit, überhaupt keine Frage, aber wir sind auch Zeugen. Wir können bezeugen, dass er das größte Wunder in unserem Leben gewirkt hat. Und gibt es eine größere Freude, wenn wir miterleben dürfen, dass ein Mensch von Neuem geboren wird? Ein Mensch von Neuem geboren wird. Und er gebraucht dich und er gebraucht mich dazu. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wie dankbar dürfen wir von ganzem Herzen sein, dass in deinem Wort geschrieben steht, dass es dir gefallen hat, deinen Sohn leiden zu lassen. Du hast ihn ausersehen von grundlegender Welt an als das Lamm Gottes, weil das der einzige Weg war, dass Sünder wie wir zurückfinden durften zu dir, dem heiligen, gerechten und heiligen und vollkommenen Gott. Ich bin so dankbar dafür, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, dass du dieses Lösegeld gefunden hast, sodass wir frei ausgehen durften, jetzt gerecht vor dir stehen dürfen, glaubend vor dir stehen dürfen und Kinder Gottes uns nennen dürfen. Aber danke auch für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast in dieser Welt, nämlich hinauszugehen in diese Welt, um dein Evangelium dort hinauszutragen, damit noch viele, viele Menschen gerettet werden. Und wir wissen auch, dass die Zeit kommt, wenn du wiederkommst, wo genau das zu Ende sein wird. Dann wird die Tür zugehen, so wie damals bei Noah. Dann war die Tür verschlossen. Aber noch dürfen wir in Deutschland frei das Evangelium verkündigen, dürfen Tag für Tag Zeugen deiner Auferstehung sein, dürfen bezeugen, dass du für uns gelitten hast. Bitte schenk du uns den Mut, schenk du uns die Freudigkeit, aber öffne uns auch die Augen, dass wir wieder die Verlorenheit der Menschen sehen, dass es uns im Gewissen belastet, dass es uns umtreibt, dass es uns ins Gebet führt. Herr, noch haben wir die Gelegenheit, mitzuarbeiten an diesem Reich, das du baust. Nur du kannst Menschen retten. Aber wir dürfen den Samen ausstreuen. Auch wir sind Menschenfischer. Lass uns da hinschauen, dass wir die Netze auswerfen, sodass noch viele sehend werden für ihre eigene Verlorenheit, aber auch sehend werden, was auf Golgatha geschehen ist. Bitte erbarm du dich und gib du uns die Kraft, die Freudigkeit und den Mut dazu, diese freimachende Botschaft hinauszutragen in diese Welt. Danke für dein Wirken und danke für deinen Segen. Amen.